Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Wusstet ihr schon Bescheid, dass im November die Herzwochen starten von der Deutschen Herzstiftung? Das ist ein spezielles Aufklärungsprogramm, was für mehr Bewusstsein in der Bevölkerung sorgen möchte, wenn es um das Herz geht. Und in diesem Monat oder in diesen Herzwochen ist der Schwerpunkt der Herzinfarkt. Und da wir von Gesundheit hören, ja auch zur Apothekenumschau gehören und da die Apothekenumschau wiederum in diesen Herzwochen mit der Deutschen Herzstiftung kooperiert, da gibt es auch ein gesondertes Heft, einen gesonderten Titel dazu in den Apotheken erhältlich, haben wir uns von der Dosis Wissen gedacht, Mensch, da müssen wir auch mitmachen, dazu machen wir eine Spezialfolge, eine Dosis Wissen.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Und zu dieser darf ich euch heute damit ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist der 31. Oktober, Freitag, und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Moment, sie hat gerade gesagt, im November, jaha, stimmt, also ab morgen starten die Herzwochen und wir läuten diese quasi mit unserer Spezialfolge ein und dachten uns, perfekt, am Wochenende habt ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, wenn ihr nicht gerade Dienst habt, um euch zurückzulehnen und hier dieser Spezialfolge entspannt zuzuhören.
Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Geladen haben wir uns eine besondere Gästin, nämlich Dr. Lena Segers. Sie ist Kardiologin und Leiterin des, jetzt aufgemerkt, ersten deutschen Frauenherzzentrums an der Uniklinik in Frankfurt. Das gab es bisher noch gar nicht. Sie erklärt uns gleich, warum das sie auch ein bisschen gewundert hat. Aufgezeichnet haben wir dieses Gespräch am 7. Oktober. Und jetzt fehlt natürlich was? Nur noch euer erster Kaffee des Tages, hoffentlich ein bisschen entspannt, Beine hochgelegt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Frau Segers, sehr schön, dass das klappt, dass ich Sie begrüßen darf bei unserem Podcast Eine Dosis Wissen.
Hallo, vielen Dank.
Sie sind Kardiologin, aber in dieser Funktion in einer bestimmten Mission unterwegs, wenn man das so sagen kann. Können Sie das kurz ein bisschen umreißen?
Ja, also ich interessiere mich innerhalb der Kardiologie, also der Medizin des Herzens, sehr für das Frauenherz.
Warum Frauenherz? Mal abgesehen von dem offensichtlichen eventuell, dass man ja selber in dem Falle betroffen ist, in Anführungsstrichen, nämlich eine Frau. Aber gab es da einen Punkt, wo Sie gesagt haben, das finde ich spannend?
Also es ist schon erstaunlich, dass zum Beispiel der Herzinfarkt, ein Verschluss der Herzkranzarterie, doch deutlich anders verläuft bei der Frau als beim Mann. Und das ist mir schon recht früh aufgefallen, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Und ich habe mich dafür interessiert, auch da mehr drüber herauszufinden und bin dann über die Forschung eigentlich da reingekommen, dass ich mir mal angeguckt habe, wie sieht es eigentlich in den Herzkranzarterien zwischen Männern und Frauen aus. Und derzeit ist mutmaßlich aufgrund dieser Unterschiede halt auch noch das Outcome bei Frauen schlechter. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man in die Notaufnahme kommt, an einem Herzinfarkt zu versterben als Frau, ist größer als Mann.
Und zwar erschreckend viel größer, ne? Ich glaube, wir sprechen hier über die Hälfte. dass das Risiko die Hälfte größer ist.
Genau, also in dem Moment, wo man den Herzinfarkt hat. Ne, das muss man immer berücksichtigen, sonst gehen die Zahlen durcheinander. Also aber in dem Moment, wo man einen Herzinfarkt hat, ist die Wahrscheinlichkeit daran zu versterben tatsächlich im Krankenhaus selber in Essenleistagen doppelt so hoch und dann auch nach 5 Jahren immer noch erhöht. Und das ist erstaunlich. Und ich glaube, es ist Grund genug, sich mehr mit dem Frauenherz zu beschäftigen. Und das ist, ja, es ist ein faszinierendes Organ, was halt einige Besonderheiten hat.
Und vor 2 Jahren, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, beziehungsweise mit unserem Team zusammen recherchiert habe, wurden Sie dann an das Uniklinikum in Frankfurt geholt, speziell für das, was es vorher noch gar nicht in Deutschland gab, nämlich, wenn ich das jetzt richtig sage, die Spezialambulanz für geschlechtsspezifische Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Frauenherzzentrum in kurz sozusagen.
Ja, das fand ich selber erstaunlich. Also ich bin für die Forschung halt nach Boston gegangen, also nach Amerika, und habe dann dort festgestellt, dass es klinisch halt tatsächlich diese Frauenherzzentren dort gibt.
Die sind da schon etabliert?
Die sind da, die gibt es da seit einem Vierteljahrzehnt, also in so 98 fing das an. Dass sie da mit angefangen haben. Und ich habe, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ist ja merkwürdig, wieso braucht man denn ein Frauenherzzentrum? Ist das jetzt irgendwie was Modernes, was jetzt im Rahmen der Genderbewegung ist? Oder also wofür braucht man das? Und ja, je tiefer man das in das Thema geht, sieht man halt die Besonderheiten. Und was das Erstaunliche war, dass die dort tatsächlich dann die Mortalität sehr rasch senken konnten über die Jahre.
Also genau ganz kurz, um das klarzumachen, genau das, was Sie ja jetzt auch sagen, was so wichtig wäre, ne, bei den Herzinfarkten, dass wir da eben von dieser Differenz Sterblichkeitsrate bei den Männern im akuten Herzinfarkt und bei den Frauen, dass wir da runterkommen. Also, dass wir die Frauen von ihrem hohen Niveau runterholen.
Ganz genau. Und als ich dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin, dachte ich, das ist ja erstaunlich, hier gibt es ja sowas noch gar nicht. Und eigentlich in Europa, wenn man jetzt so weiter guckt, also zumindest universitär, gab es das bisher noch nicht. Es gab so einige Kliniken, die haben sich da schon mit beschäftigt, auch mit dem Thema Frauenherzen. Aber wirklich auf universitärer Ebene hatte ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Und das war etwas, was wir nachholen müssen und dann getan haben.
Ja, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, gerade an der Universität dieses Thema zu positionieren und gleich am Anfang zu etablieren, ist ja enorm wichtig, weil sonst kann ich das, also sonst muss ich mir das ja quasi selbstständig so ein bisschen in meiner Ausbildung zur Kardiologin, zum Kardiologen erarbeiten. Wenn man jetzt sagt, man hat es in der Universität etabliert, dann gehört das ja quasi zum Curriculum dazu. Oder also kann man sich das auch so vorstellen? Machen Sie
ganz
da?
Ganz genau, ja, ganz genau. Also wir sind normalerweise von der Universität, sind ja Vorreiter eigentlich für solche Dinge. Deswegen war es, glaube ich, notwendig, dass wir jetzt hier angefangen haben und hoffentlich andere Unikliniken uns das gleich tun werden. Und das Besondere ist halt, dass wir an der Universität eben diese 3 Punkte vereinen: Patientenversorgung, Forschung und Lehre. Und zu diesen 3 Teilen soll eben auch das Frauenherzzentrum wirken und tut es auch. Also, dass man eben schon in der Lehre bei den Studierenden eben früh auf das Thema aufmerksam macht, dort Vorlesungen anbietet, dass wir Möglichkeiten haben, unsere Patienten besser zu versorgen, strukturiert zu versorgen und dann auch daraus Forschungsdaten natürlich zu generieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Jetzt ist das Zentrum seit 2023 gegründet, etabliert. Wie sieht das bis jetzt so aus? Was haben Sie für ein Gefühl? Zum einen der Zulauf, sprich also funktioniert das? Kommen die Patientinnen auch zu Ihnen? Finden die den Weg?
Ja, also von der Patientenversorgung, das wurde von Anfang an sehr gut angenommen, also auch überregional, muss man sagen. Ich habe viele Patienten, ambulante Patienten der Frauenherzambulanz in meiner Sprechstunde, die von weiter her fahren, weil sie sich zum Teil auch unverstanden fühlen. Das sind natürlich
also
dann
gar
auch
nicht nur im Notfall, sondern auch
geplante erstmal in der ambulanten Herzsprechstunde sind tatsächlich viele, die sich einen Termin machen und sich dort einmal vorstellen möchten. Und ansonsten haben wir natürlich eine enge Kooperation mit der Geburtshilfe, mit der Gynäkologie. weil das letztendlich die Themen sind, die die Frauen betreffen. Also was uns ja unterscheidet, ist letztendlich die Menopause und vorher meistens die Schwangerschaft. Ne? Also das sind erstmal die wichtigsten Punkte, die offensichtlich aufs Herzen einen erheblichen Einfluss haben. Und das heißt, die Erkrankungen, die damit auch mitspielen, die halt in der Gynäkologie auffallen, die wir ja sonst erstmal gar nicht sehen, diese Patienten, die sehen wir dann halt eben auch in der Frauenherzambulanz.
Was gibt's da für die Frauen speziell zu beachten, wenn wir jetzt mal uns die Phasen angucken, die ja so ein bisschen vulnerabler sind, sprich also unmittelbar nach der Schwangerschaft, glaube ich jetzt mal, das ist jetzt meine persönliche Vermutung, ist da viel am los oder ist es eher die Schwangerschaft selber?
Das kommt drauf an. Also interessant ist, dass die Frau über die Lebensspanne ihr Risiko sehr viel stärker verändert als der Mann. Also erstmal kann man sagen, dass die Herzerkrankung, wenn wir jetzt bei den Herzkranzgefäßen bleiben, Atherosklerose 10 Jahre später im Durchschnitt startet als beim Mann. Das ist schon mal an sich ja erstaunlich, sodass positiv, die Vermutung naheliegt, dass die weiblichen Geschlechtshormone offensichtlich einen schützenden Effekt auf die Herzkranzgefäße haben. Nun ist es aber so, wenn bestimmte Ereignisse auftreten, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft Komplikationen, also da gibt es zum Beispiel eine Erkrankung, die nennt sich Präeklampsie oder Eklampsie kennt man auch unter dem Begriff Schwangerschaftsvergiftung. Das heißt, dass es zu einem immensen Bluthochdruck kommt in der Schwangerschaft und der auch gar nicht zu regulieren ist in manchen Fällen, ohne dass man halt akut das Kind, also akut entbindet. Und dieser massive Bluthochdruck kann offensichtlich das Herz schädigen. Nicht sofort, aber so, also schon sofort, aber nicht so, dass es sich manifestiert in den nächsten Jahren. Aber wir sehen bei diesen Patienten schon ja bereits nach 10 Jahren in einer gehäuften Anzahl das Vorkommen eben von Atherosklerose. Dass diese Patienten einen eigenen Risikofaktor haben für einen Herzinfarkt. Und es ist daher wichtig zu erfragen, einmal bei der Anamnese der Frau, gab es denn in der Schwangerschaft solche Komplikationen? Das tun wir normalerweise routinemäßig nicht, wenn wir sonst Patienten sehen. Und da wissen wir über die allgemeinen Risikofaktoren, ne, Rauchen, Diabetes, Cholesterin. Aber dass man speziell nach Schwangerschaftskomplikationen fragen, das kann auch ein Schwangerschaftsdiabetes sein. Auch da sehen wir ein erhöhtes Risiko für Frauen. Mittlerweile wissen wir auch, die Anzahl der Geburten kann eventuell eine Rolle spielen, sodass man da einmal eine spezielle Anamnese dazu machen muss. Mhm. Und das andere, ich habe ja schon gesagt, ein bisschen schützenden Effekt haben wir offensichtlich durch die Hormone, ist, dass man einmal abfragt, wann denn die Menopause eigentlich eingetreten ist. Und da gibt es halt erhebliche Unterschiede, wenn wir jetzt von einer frühen Menopause sprechen. Also die Frau, die, sagen wir mal, noch keine 40 ist und schon in die Wechseljahre kommt, sei es chirurgisch durch einen Eingriff, Gebärmutter muss entfernt werden, Eierstöcke, was weiß ich. Oder tatsächlich kann das auch so manchmal auftreten, dass dann
einfach
die
Patientin
schon in die vorzeitigen Wechseljahre kommt. Auch dann hat sie, ich sag mal, nicht vom chronologischen, sondern vom biologischen Gefäßalter einen anderen Unterschied als eine Frau, die regulär in die Wechseljahre kommt. Und das heißt, Frau ist nicht gleich Frau. Wir brauchen ein individuelles Risikoprofil, um diese Frauen besser einschätzen zu können. Und diese Frauen, die kann man eben gut an ein Frauenherzzentrum anbinden, denn für die gibt es noch keine routinemäßige Versorgung. Also diese Frauen sollten eigentlich angebunden werden, wie wir sonst ja Patienten mit chronischen Erkrankungen, also zum Beispiel Frauen, die einen Typ-1-Diabetes haben, die gehen auch vorzeitig schon zu verschiedenen Ärzten, einfach um zu gucken, ob dort Schäden bereits zu sehen sind, ob man auf etwas reagieren muss rechtzeitig.
Jetzt hatten Sie am Anfang schon angesprochen, das ist in den USA komplett etabliert. Da gibt es das einfach. Das ist was völlig Normales in der medizinischen Gesundheitslandschaft sozusagen. Warum hinken wir da so fürchterlich hinterher? Ist das, also was wusste US-Amerika früher als wir, in Anführungsstrichen? Oder hat das mehr mit dem System zu tun?
Mit dem System wahrscheinlich auch. Also dort ist das Krankenkassensystem ja ein ganz anderes. Und die Versorgungslücke war dort noch sehr viel größer. Also wenn man sich dort die Kurven anschaut, war die Sterblichkeit unvergleichsmäßig höher als bei Männern. Und sind dann Frühärztinnen auf die Idee gekommen, dass sie gesagt haben, da müssen wir was tun, da müssen wir aktiv gegen an, auch weil dort noch mehr als hier natürlich das Thema Informationsverbreitung, also wie gehe ich überhaupt mit meiner Gesundheit um, wie ernähre ich mich richtig, muss mich bewegen, also viele Dinge, die, ich würde mal sagen, in der westlichen Welt hier in Europa mehr etabliert sind als dort, dass man einfach schon in der Schule da darüber mehr lernt. Und dadurch hatten diese Frauenherzzentren noch diesen zusätzlichen Effekt, dass sie auch einfach eine Kampagne brauchten, um auf die Straße zu gehen und zu sagen, ihr müsst euren Lebensstil ändern.
Jetzt ist es aber auch so, dass, also ich kann mich erinnern, ich habe studiert, jetzt wird's arg, also Ende 2008, 2009, da habe ich mein Staatsexamen gemacht. Und zu den allerletzten Kursen, die ich belegen konnte in der Charité, war einer der ersten Gendermedizin-Blöcke. Ja, da hat es so angefangen, so langsam. Es war so ein Blog-Seminar. Und das weiß ich noch. Da haben wir auch über eben Herzinfarkt und Blutdruck und derartiges gesprochen. Das heißt also, sagen wir mal, in den frühen 2000er Jahren war das durchaus wissenschaftlich schon bekannt. Es gab dann langsam eben den Lehrstuhl Gendermedizin, dass man sich da so ein bisschen diesen Unterschieden mehr gewidmet hat. Aber jetzt haben wir ein bisschen recherchiert. Es ist erst dieses Jahr, also im Juni 2025, so eine ganz konkrete Empfehlungsleitlinie, kann man sagen, Konsensusstatement rausgekommen, unter anderem unter der Leitung von der MedUni in Wien, zur Therapie im akuten Herzinfarkt. Also das ist ja auch, ne? Das sind jetzt, wir reden hier über fast 20 Jahre, die es dann braucht, bis da so ein Konsensusstatement rauskommt. Ist das, müssen wir schneller werden eigentlich?
Also wahrscheinlich hat man, also das passt ja mit den 2000ern, dass man dort kurz den, ja wie so einen Hype, das kurz rübergenommen hat, was dort angefangen wurde, aber man hat es dann nicht konsequent weiter betrieben. Mhm. Also sonst hätten wir ja hier flächendeckend auch Frauenherzzentren eingeführt. Und dadurch ist das wahrscheinlich verloren gegangen, weil natürlich ein Gender-Lehrstuhl hat noch nicht direkt was mit einer Patientenversorgung zu tun. Das heißt, eine Konsensusleitlinie hat da wenig Berührungspunkte direkt erstmal mit der Lehre an sich dort. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass es jetzt 25 Jahre gedauert hat und jetzt offensichtlich gerade wieder mehr dafür getan wird. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen das Positive rausnehmen.
Ja, dass jetzt es eben die Zentren da sind, auch in Deutschland, dass sie Lehre machen, ne, dass sie das auch gleich an die jungen Generationen, die danach kommen, im medizinischen Bereich weitergeben können und dass diese sich dann auch richtig orientieren können, dass sie nicht nur wissen, Frauenherzinfarkt schaut wahrscheinlich anders aus, sondern dass die sich eine Leitlinie schnappen können und sagen können, also, was müssen wir machen?
Man muss dazu sagen, wir haben natürlich jetzt auch 25 Jahre mehr Forschungsdaten. Das ist nicht unerheblich. Ne? Ja. Also wenn man sich die Studien in den 70er, 80er Jahren anschaut, 0% Fraueneinschluss. Das war so gewollt, eben damit man nicht so eine heterogene Gruppe hat. Wir haben über das unterschiedliche Risiko gesprochen. Das hat man auch schon früh erkannt, dass das so ist. Und gerade deswegen hat man die Frauen auch schnell rausgenommen und gesagt, ja, unsere Daten kommen völlig durcheinander, wenn wir jetzt da so eine heterogene Gruppe einschließen, wo die jungen Frauen niedriges Risiko haben und die älteren dann auf einmal ein überproportional starkes. Hinzu kommt der Contergam-Fall mit den Medikamentenstudien, dass man gesagt hat, Frauen sollen überhaupt nicht mehr an Medikamentenstudien teilnehmen. Hab das selber so im Studium auch noch gelernt, dass nur die, also dass nur an jungen männlichen Probanden ein Medikament getestet werden soll. Und damit haben wir natürlich künstlich uns herbeigeschaffen, dass wir da sehr stark hinterherhinken. Und wir haben jetzt immerhin in den 2000ern ist es immer noch weniger Studieneinschluss mit rund 30%. Aber es wurden überhaupt Daten gesammelt. Ne? Und man hat dann gerade so um 2000 auch versucht, mehr über die Geschlechtshormone rauszufinden, hat dann die eine Studie, die dann abgebrochen werden musste, weil die Idee war, naja, Östrogen ist schützend, also nehmen wir das alle mal ein. Nach der Menopause hat man die tatsächlich dann abgebrochen, weil man gesehen hat, Brustkrebsrate steigt an, es kommt zu Herzinfarkten. Wenn man das hochdosiert nach der Menopause als Tablette gibt, mittlerweile sind wir da ein bisschen weiter, aber letztendlich haben wir da einfach dann doch neue Erkenntnisse gewonnen, sodass man dann sagen kann, jetzt nach 25 Jahren gab es vielleicht einen Grund, dass man jetzt auch sagen kann, man kann so ein Statement rausbringen, weil wir einfach auch mehr noch wissen.
Sind Sie da als Frauenherzzentrum auch irgendwie involviert in die Planung? Wie können wir, weil wir brauchen die Forschung ja, ne? Also klar, Sie haben gesagt, die Daten wurden so ein bisschen auseinandergenommen, damit man da klarere Aussagen treffen kann, hat dann aber so ein bisschen vergessen, die eine Gruppe eben wieder reinzunehmen, dass die ja auch beforscht werden muss, um Aussagen für eben jetzt gerade die risikobetroffeneren älteren Frauen treffen zu können. Aber sind Sie da beratend tätig oder überlegen Sie da vielleicht auch zusammen, wie können wir trotzdem die Daten bekommen, also sozusagen Forschung mit Frauen, wie ist es trotzdem möglich? Wie kann das gehen? Weil wir brauchen ja irgendwoher die Erkenntnisse, ne? Wenn wir evidenzbasiert therapieren wollen, müssen wir die Evidenz woher bekommen?
Absolut. Also es tut sich im Moment unglaublich viel auf politischer Ebene. Auch wenn verschiedene Gelder dafür zur Verfügung stellt. Ich kriege tatsächlich sehr viele Anfragen im Moment. Da wird sich sicherlich in der Zukunft mehr tun. Das denke ich schon.
Dass man dann auch Studiendesigns hat, die das ermöglichen, auch Frauen im gebärfähigen Alter mit zu inkludieren oder eben gezielt auf die Frauen zu schauen, die älter sind.
Genau, also das tun wir ja schon zum Teil, aber halt immer noch zu wenig.
Ja.
Ich denke, das Problem allgemein ist bei den Forschungen, dass wir natürlich viel auch von der Industrie, von Forschungsgeldern abhängig sind.
Ja.
Also die hauptsächlichen Finanzen kommen daher und auch dort sollen natürlich möglichst eindeutige Ergebnisse generiert werden. Und entsprechend muss man da sehr stark nachhalten, dass auch wirklich Frauen gleichzeitig anteilig eingeschlossen werden. Aber es tut sich auf jeden Fall was. Also jede Studie muss ja durch eine Ethikkommission und wurde jetzt auch schon von den Ethikkommissionen gefordert, dass neuartige Präparate oder auch neuartige Studien zu gleichen Teilen Männern und Frauen einschließen sollen. Das gilt auch schon für die Tierversuche. Wir brauchen, dass die Versuche auch an weiblichen Tieren durchgeführt werden müssen.
Wir sind ja jetzt ein Podcast, der auch so ein bisschen immer versucht, zumindest wenn sich das Thema anbietet, was können wir quasi den Kolleginnen, Kollegen in den Praxen, in den Kliniken, in den Ambulanzen mit an die Hand geben? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, bitte, und dann einfach nur wenn man den einen Punkt mal mit berücksichtigt, also wie kann man sozusagen das ein bisschen verbessern, dass diese Versorgungsungleichheit, kann man da ein bisschen gegenwirken, wenn man am Tisch sitzt, vor den Patientinnen und Patienten steht, was kann ich sozusagen selbst tun?
Ja, also ich glaube, es ist auf beiden Ebenen. Es ist einmal auf der Arztebene natürlich, dass wir Therapien genauso oft anbieten sollten. Das haben wir strukturiert bereits eingeführt mit unseren sogenannten Chest Pain Units, also dass wir in der Notaufnahme so eine spezielle Einheit haben, wo jeder ein EKG geschrieben bekommt. Und das müssen wir halt auch weiter konsequent durchführen, denn wenn wir aktuell uns angucken, dass Frauen schon präklinisch vom Notarzt weniger Medikamente bekommen, seltener ein EKG geschrieben, der Arztkontakt sehr viel später ist, das zieht sich in der Notaufnahme durch, dass Frauen erst später gesehen werden. Und dass man dort wirklich standardisiert einmal rangeht. Und da spielt die Kommunikation natürlich auch eine große Rolle. Also Frauen kommunizieren anders als Männer, das wissen wir. Und es ist auf der Patientenebene wiederum, ich sag mal, wir haben ja jetzt anders als früher, wir haben mehr den mündigen Patient, das wollen wir auch, das
auf jeden
ist
Fall,
auch richtig.
Ja.
Aber das führt natürlich auch stärker zu Misstrauen zum Teil oder zu, ja, erstmal nicht unbedingt Also wir sprechen eine Empfehlung aus und nicht unbedingt wird dann dieses Medikament auch eingenommen. Also wenn wir jetzt über das große Thema, wir haben ja mittlerweile ganz gute Daten, wie eigentlich ein Herzinfarkt entsteht, wie Atherosklerose entsteht. Das kommt nicht über Nacht, das dauert auch etwa 10 Jahre. Das heißt, wenn wir als Frau 10 Jahre später dran sind als der Mann, haben wir etwa eine Spanne von 20 Jahren später Herzinfarkt. Und das ist nicht wenig. Das heißt, das ist eine Spanne, in der wir sehr viel für unsere Gesundheit selber tun können. Und dazu gehört dieses große Thema der Prävention auch schon. Also gibt es einmal die Primärprävention, wenn man noch gar nichts an den Herzkranzgefäßen hat, aber auch die Sekundärprävention, wenn ich sage, ich sehe da schon ein paar Plaques bei Ihnen. Wir müssen jetzt zusehen, dass das nicht mehr wird. Und das ist ein schwieriges Thema, weil da Frauen auch nicht unbedingt complianter sind, was eine dauerhafte Medikamenteneinnahme eingeht zum Beispiel. Also der Bluthochdruck zum Beispiel ist bei Frauen chronisch untertherapiert über Jahre. Sie kriegen einerseits weniger Medikamente verschrieben, sie nehmen aber auch weniger ein. Das Gleiche sehen wir bei den Cholesterinsenkern leider auch. Frauen erreichen weniger oft diese Zielwerte, die wir uns wünschen würden beim Cholesterin. Und gleichzeitig, es wird ihnen seltener Therapie angeboten, sie nehmen aber auch das Seltene ein. Dann ist halt die Frage, antizipieren die Ärzte, dass sich sowieso nicht einnimmt? Oder wo liegt da eigentlich dann der Fehler? Das liegt natürlich unter anderem auch darin, dass diese Erkrankung auftritt in einer Phase, wo die Frau sich noch ganz gesund fühlt. So gerade nach der Menopause, steht mitten im Leben. Bluthochdruck tut nicht weh, Cholesterin auch nicht. Und man sieht jetzt eigentlich nicht ein, dass man jetzt so jeden Morgen so ein Pillenpöttchen lebenslang vor sich stehen haben muss, wie bei seiner Großmutter. Ja, das bringt uns vor Herausforderungen. Wir müssen an das Thema Prävention noch sehr viel mehr ran, um dann auch den Herzinfarkt letztendlich zu verhindern und dann dort das Outcome zu verbessern.
Dazu haben wir vielleicht jetzt auch ein bisschen beigetragen, hoffentlich. Das ist jedenfalls immer ein frommer Wunsch, den wir natürlich hier auch im Team haben, dass die Themen auch irgendwie ankommen und gehört werden. Man merkt, da ist noch ganz, ganz viel. Ja, wir müssen so ein bisschen aufholen, da wird noch mehr kommen. Ist eine super spannende Geschichte und ja genau, ich hoffe, es haben der eine oder die andere hier was mitgenommen. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir uns dazu unterhalten konnten. Es kommt ja jetzt auch noch der Herzmonat, also wo es eben genau darum geht, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen und auch wo es um Prävention gehen muss und soll. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
War ein wunderbares Gespräch.
Vielen Dank.
Das war unser Ne Dosis Wissen Spezial zum Thema Frauenherzen und Frauenherzgesundheit. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, das hier ist nur der Startschuss für die Herzwochen, die jetzt im November kommen. Und wir haben, wie gesagt, auch ein spezielles Heft bzw. eine Titelgeschichte. Meine Kolleginnen Sonja Giebes und Birgit Ruf haben dafür auf der Chest Pain Unit recherchiert, haben sie besucht, haben dort mit betreuenden Ärztinnen und Ärzten gesprochen. Und auch Lena Segers könnt ihr in dem Heft wieder treffen. Da kann man quasi nochmal ein Interview lesen, wenn euch das noch lieber ist. Das Heft gibt's ab morgen in der Apotheke vor Ort.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.